HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Der Winter hat noch nicht einmal angefangen und Erdgas ist so teuer wie nie zuvor.
Wir haben einerseits eine weltweite Nachfrage, die jetzt gerade nach Corona extrem nach oben gegangen ist. Und was hinzukommt, gerade jetzt hier für den deutschen Markt, wir haben den nationalen CO2-Preis, der ja seit Anfang des Jahres auf fossile Energien fällig wird, also aufs Tanken, aber auch auf Erdgas und Heizöl.
Beobachter vermuten aber, dass es einen weiteren Grund für den derzeit hohen Gaspreis gibt. Russland und den Streit um die Pipeline Nord Stream 2.
Unser Unternehmen, die russische Seite, erfüllt zu 100% sogar darüber hinaus alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU und den Verbrauchern.
Wir haben jetzt die ersten Gasversorger, die die Preise erhöht haben, 40 Stück. Wir erwarten spätestens bis Mitte November noch viele, viele weitere, die erhöhen werden. Also wir stehen im Grunde vor einer Gaspreiserhöhungswelle.
An den Energiebörsen wird Erdgas aktuell so hoch gehandelt wie nie zuvor. Da müssen wir uns dann wohl warm einpacken und in Zukunft mit Fäustlingen und Bommelmütze auf dem Sofa sitzen. Denn wenn es so weitergeht mit den ausgedünnten Gastanks in Deutschland und den aberwitzigen Einkaufspreisen, dann wird der Winter richtig streng. Väterchen Frost kommt bekanntlich aus Russland und dahin adressieren viele Politiker in Berlin und Brüssel auch ihren Vorwurf. Putin drehe am Gashahn, drossele künstlich die Liefermengen, um die Pipeline Nord Stream 2 jetzt endlich mal zum Laufen zu bekommen. Die ist ja fertig gebaut, es fehlen aber für den deutschen Abschnitt noch die Genehmigungen zweier Behörden. Und da steht nun also im Raum, Russland verknappe Deutschland das Erdgas extra, um die Pipeline-Verfahren zu beschleunigen. Tatsächlich spielen aber wohl gleich mehrere Faktoren zusammen, weswegen Marktbeobachter von einem perfekten Sturm sprechen, der sich da zusammenbraut. Den wollen wir uns heute Abend genauer anschauen, außerdem darüber sprechen, wie es um die Versorgungslage in Deutschland und Europa bestellt ist, welche Alternativen es zum Erdgas gäbe, welche Rolle Gas überhaupt als Instrument der Geopolitik einnimmt und schlussendlich, was das alles zusammengenommen für die Energiewende bedeutet. In HR2 Kultur der Tag, das große Bibbern, die Gaskrise. Und die hat für einen Versorger in Deutschland bereits drastische Folgen, so Lars Hofmann.
Die gestiegenen Gaspreise haben ihr erstes Opfer. Die Deutsche Energiepool GmbH aus Niedersachsen. Das Unternehmen beendet die Versorgung von Stadtwerken und Privatkunden mit Gas. In einer Mitteilung von Ende letzter Woche heißt es, viele Erdgaslieferverträge seien bereits gekündigt, weil das Gas zu teuer geworden ist. Seit Sommer 2020 sind die Preise für Erdgas an den Spotmärkten von unter 5 Euro auf teilweise rund 75 Euro explodiert. Insgesamt habe sich Gas so sehr verteuert, dass es kaufmännisch unzumutbar sei, heißt es jetzt beim Erdgaslieferanten Deutsche Energiepool GmbH. Die Belieferung mit Erdgas soll bundesweit eingestellt werden. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren die Preise noch regelrecht in den Keller gerauscht. Dass sich die Einkaufspreise seitdem vervielfacht haben, hat mehrere Gründe, sagt Christina Wallraff, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf.
Zum einen erholt sich gerade natürlich die Weltwirtschaft. Insbesondere in Asien gibt es deshalb eine sehr hohe Nachfrage nach LNG-Gas, also nach Flüssiggas. Das heißt zum Beispiel, dass alles LNG-Gas aus den USA im Moment einfach nach Asien geht und nicht nach Europa. Zum Zweiten haben wir in Deutschland verhältnismäßig leere Erdgasspeicher, bedingt durch einen kalten Winter, den wir letzte Saison hatten, und halt auch technische Lieferschwierigkeiten, die diesen Sommer wohl aufgetreten sind.
Dazu kommen noch, dass seit Beginn des Jahres nicht nur auf Benzin und Heizöl, sondern auch auf Gas eine CO2-Abgabe fällig wird. Und die steigt im kommenden Jahr noch einmal leicht an. Die Gastanks in Deutschland sind, anders als sonst um diese Jahreszeit, kurz vor dem Winter üblich, im Schnitt nur zu 2/3 voll. Und der Nachschub fehlt weiter, sagt auch Thomas Gutschlag, Chef der Deutsche Rohstoff AG.
Prinzipiell gehen wir jetzt in den Winter. Das heißt, es wird mehr Gas verbraucht für Heizung, für auch industrielle Prozesse. Und das spricht dafür, dass wenn das Angebot jetzt nicht kurzfristig deutlich steigt, die Preise noch weiter steigen können.
Um wie viel die Beschaffungspreise für Erdgas noch steigen, ist unklar. Und wie viel tiefer Verbraucher noch in die Tasche greifen müssen, lässt sich derzeit nur erahnen. Einzelne Gasversorger, etwa in Bad Vilbel und Viernheim, haben ihre Preise schon um 14% angehoben.
Halten wir fest, die deutschen Erdgasspeicher sind zwar gefüllt, aber aktuell nur zu 64%. Letztes Jahr um diese Zeit waren das noch gut 90%. Dennoch wiegeln die deutschen Erdgasspeicherunternehmen ab und auch die Bundesregierung. Beide sagen, eine Gefahr für die Versorgungssicherheit für die erste Winterhälfte gibt es derzeit nicht. Derzeit. Aber könnte das noch eine Gefahr werden? Und was machen wir dann als Verbraucher? Können wir selbst gegensteuern oder ist das eine Sache, die viel höher aufgehängt ist und wir schauen machtlos zu? Dazu Fragen an Thomas Engelke. Er leitet das Team Energie und Bauen beim Bundesverband Verbraucherzentralen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piot.
Herr Engelke, wie schätzen Sie das ein? Die Erdgasspeicher sind gefährlich leer. Müssen wir uns Sorgen machen, demnächst im Winter tatsächlich zu bibbern?
Ja, das stimmt. Die Gasspeicher in Deutschland sind tatsächlich weniger gut gefüllt als zu vergleichbarer Zeit in den vergangenen Jahren. Und wir machen uns tatsächlich Sorgen über den Anstieg der Gaspreise in Deutschland. Die Großhandelspreise haben sich in den letzten 12 Monaten etwa verdreifacht und sind damit jetzt so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr.
Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte beheizt ihre Wohnung mit Erdgas. Es wird die geben, die sich über die Preiserhöhung ärgern, aber es wird auch die geben, denen solche Preissteigerungen an die Substanz gehen. Was ist denn mit denen, die ihre Gasrechnung nicht zahlen können? Bekommen die dann den Hahn abgedreht?
Ja, das ist natürlich eine Gefahr. Und wenn die Gaspreise weiter so stark ansteigen sollten in den nächsten Monaten, dann muss man tatsächlich Angst haben, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen möglicherweise ihre Energierechnung nicht mehr zahlen können. Und für den Fall müssen Gassperren für diese Haushalte unbedingt verhindert werden, weil niemand im Winter frieren soll.
Jetzt haben wir über die Preise gesprochen. Wie ist das mit der Versorgungssicherheit? Da gibt es eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums von 2015 und die kommt zu dem Schluss, dass man einen Speicherstand von 90% braucht, um sich gegen Risiken abzusichern, also zum Beispiel gegen einen extrem kalten Winter. Von der Quote sind wir jetzt aktuell allerdings ziemlich weit entfernt.
Das ist richtig. Die Erdgasspeicher sind deutlich weniger gefüllt als um die vergleichbare Zeit in den vergangenen Jahren. Es besteht allerdings die Möglichkeit, diese Gasspeicher noch rechtzeitig vor dem Winter aufzufüllen. Aber die Bundesregierung muss jetzt kurzfristig auf die entsprechenden Regierungen der Erdgasexportländer zugehen. Dazu gehört natürlich insbesondere auch Russland. Und auf diese Regierung einwirken, dass von dort mehr Gas an Deutschland geliefert wird.
Nun ist das ja auch gar keine schnelle Angelegenheit, so eine Lagerstätte mal rasch nachzubetanken. Aus technischen Gründen dauert das mehrere Wochen. Also wie viel Vorlauf bräuchten wir da?
Diese Entscheidungen müssten natürlich kurzfristig fallen, damit diese, wie Sie richtig sagen, eben diese Auffüllung in den nächsten Wochen erfolgen kann. Wir werden sehen, ob das klappt. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Kapazität der Erdgasspeicher in Deutschland hoch ist. Deutschland ist immerhin das Land mit den 4 größten Erdgasspeichern weltweit. Aber der Stand ist nicht optimal.
Ein Kritikpunkt ist ja auch, dass die Energiekonzerne viel zu lange gewartet hätten, damit ihre Speicher wieder aufzufüllen. Im Mai waren die Tanks in Deutschland nur noch zu 1/4 gefüllt und der Erdgaspreis schon hoch. Aber man hoffte darauf, dass die Preise im Sommer dann fallen und wartete. Aber es wurde stattdessen teurer und teurer. Haben sich also die Gaskonzerne verzockt?
Offensichtlich haben sie diese Preisentwicklung nicht vorhergesehen, denn sonst hätten sie natürlich rechtzeitig für höhere Erdgasstände sorgen können.
Gibt es denn jetzt in dieser Situation irgendetwas, was man tun kann auf die Schnelle als Verbraucher?
Kurzfristig können natürlich Verbraucher ihre Verträge prüfen und zum Beispiel, wenn der Gasanbieter die Preise erhöht, gibt es ein Kündigungsrecht für die Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb von 14 Tagen. Und Sie können dann vergleichen und sehen, dass Sie zu einem günstigen Gasanbieter wechseln.
Anbieterwechsel, was wäre damit, das teure Gas durch andere Energieformen zu ersetzen?
Das ist natürlich kurzfristig schwierig, aber das wäre sozusagen eine mittelfristige Maßnahme. Und wenn ich zum Beispiel überlegen kann, kann ich die Gasheizung gegebenenfalls durch eine Wärmepumpe ersetzen, in einem energieeffizienten Haus. Das ist möglich, aber das sind natürlich größere Investitionen. Aber mittelfristig muss genau der Weg dahin gehen, dass zumindest ein Teil der Gasheizung durch Wärmepumpen ersetzt werden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die nächste Bundesregierung, die im nächsten Jahr genau dafür auch die Weichen stellen muss. Stichwort insbesondere Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Diese Entscheidungen müssen kurzfristig zu Anfang der nächsten Legislaturperiode fallen, damit dann auch die Maßnahmen über die nächsten Jahre durchgeführt werden können und wirken.
Die Ironie ist ja, im Grunde passiert nun, was Berlin und Brüssel ohnehin wollten, aber sicherlich anders und weniger drastisch, nämlich den Leidensdruck erhöhen. Also wenn fossile Energieträger immer teurer werden, dann müssen sich Industrie und Verbraucher irgendwann darüber Gedanken machen, wie und wo sie Energie sparen können.
Energiesparen ist immer gut. Jede Kilowattstunde, die nicht ausgegeben worden ist, jeder Kubikmeter Gas, der nicht verbraucht worden ist, ist natürlich der Beste. Und es geht eben letztendlich darum, entweder verbrauchsarme Geräte zu nehmen, eine moderne Heizung natürlich zu haben oder, wie gesagt, die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern. Auf der anderen Seite ist es wichtig für diejenigen, die nicht wechseln können oder die sich jetzt vielleicht gerade eine neue Gasheizung eingebaut haben, die Versorgungssicherheit sicherzustellen.
Thomas Engelke vom Bundesverband Verbraucherzentralen, haben Sie vielen Dank. Da geht noch was in Sachen Sanierung in Deutschland, haben wir gehört, mit neuen Heizungen und Dämmung. Denn noch immer heizen 3/4 aller Haushalte weiter mit Öl oder Gas. Und trotz aller Förderungen wird jedes Jahr in Deutschland nur rund 1% der Gebäude saniert. Mit dem Ergebnis, dass es zwischen den Ritzen oft zieht. Bei unserem ersten literarischen Ausflug wird's nun ebenfalls frisch.
Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde. Den einen Fuß in Tibet, den anderen in Nepal. Und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis. Eine Schulter gegen den Wind gestemmt, blickte ich abwesend in die unermessliche Weite Tibets hinab. Ganz entfernt dämmerte mir, dass die Landschaftsflucht zu meinen Füßen ein überwältigender Anblick war. Von diesem Moment hatte ich monatelang geträumt, von dem Rausch der Gefühle, der ihn begleiten würde. Aber jetzt, endlich hier, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest angelangt, fehlte mir ganz einfach die Kraft, überhaupt etwas zu empfinden. Es war am frühen Nachmittag des 10. Mai 1996. Ich hatte seit 57 Stunden nicht mehr geschlafen. Wochenlange Hustenanfälle hatten mir zwei beschädigte Rippenknochen beschert, die jeden Atemzug zur qualvollen Folter machten. Auf 8848 Meter hoch oben in der Troposphäre gelangte so wenig Sauerstoff in mein Gehirn, dass meine geistigen Fähigkeiten sich auf die eines kleinen Kindes beschränkten. Unter den Umständen fühlte ich so gut wie gar nichts mehr, außer Kälte und Erschöpfung.
Ein Auszug aus In eisige Höhen, das ist ein Tatsachenbericht des amerikanischen Schriftstellers und Bergsteigers John Krakauer. Es geht um eine Katastrophe am Mount Everest Mitte der 90er Jahre und wie diese an Fahrt aufnimmt, erfahren wir dann später in weiteren Auszügen. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, das große Bibbern, die Erdgaskrise, haben wir getitelt. Und mit Bibbern ist da zweierlei gemeint. Tatsächlich das Frieren und Frösteln, aber auch die schlotternde Angst, die dieser Tage durch Europa geht, weil man verwundbar ist. Zwar zieht alle paar Jahre eine neue Gaskrise auf, aber diese hier zeigt besonders eindrücklich, wie abhängig Europa von Russlands Gas ist. Es ist Europas Achillesferse. Christina Nagel aus dem Studio Moskau berichtet, dass Russland da am längeren Hebel sitzt, aber auch auf die Komplexität der Angelegenheit verweist.
Gaslieferungen nach Europa seien eine komplizierte Gleichung, brachte es der russische Außenpolitiker Alexei Puschkow neulich auf den Punkt. In der Tat geht es um deutlich mehr als nur um Angebot und Nachfrage, um Märkte und Mengen. Es geht auch um nationale Interessen, um Politik und um sehr viel Meinung. Die Kritiker der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sehen sich durch die aktuell entbrannte Diskussion über russisches Gas in ihrer Haltung bestätigt, dass der Konzern Gazprom seine Marktmacht in Europa missbrauche. Allen voran die politische Führung in Kiew, die auf die lukrativen Erträge aus dem Transitgeschäft angewiesen ist. Um die Einnahmen sicherzustellen, drängt der Chef des Energiekonzerns Naftogaz, Juri Vitrenko, darauf, dass europäische Unternehmen das Gas bereits an der russisch-ukrainischen Grenze übernehmen und den Transit über die Ukraine abwickeln. Das ist sehr leicht zu lösen und das wird sofort die Preise senken und das Problem mit dem Defizit lösen. Und dann hätten wir auch weniger Grund zu sagen, dass Gazprom im Moment Gas als geopolitische Waffe einsetzt. Ein Vorwurf, den der Kreml von sich weist. Gazprom, darauf legt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow großen Wert, erfülle, auch wenn manch einer anderes behaupte, alle bestehenden Lieferverträge. Unser Unternehmen, die russische Seite, erfüllt zu 100% sogar darüber hinaus alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU und den Verbrauchern. Auch die Bundesregierung bestätigt, dass der geltende Gasliefervertrag eingehalten werde. Unabhängigen Experten zufolge hat Gazprom 40% mehr Gas geliefert als im Vorjahreszeitraum. Russisches Gas, so der Vorstandschef des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, sei aktuell sogar günstiger als Gas auf dem Spotmarkt. Dass auf den Großhandelsmärkten die Preise in die Höhe geschossen sind, hat nach Expertenansicht verschiedene Gründe. Zum einen sei in Europa, zum Beispiel in den Niederlanden, weniger Gas produziert worden. Zum anderen sei die Nachfrage nach Flüssiggas vor allem in Asien stark gestiegen. Also, so Alexei Gromov vom Institut für Energie und Finanzen, werde es dorthin geliefert, weil dort mehr gezahlt würde. Und niemand beschuldigt deshalb die USA, dass sie ihre europäischen Partner im Stich lassen und ihr Flüssiggas nicht nach Europa verkaufen. Dass Russland zusätzlich benötigte Mengen nicht über die Ukraine, sondern lieber über die neue Nord Stream 2 Pipeline nach Europa transportieren wolle, ist aus seiner Sicht logisch. Wir haben die Röhre gebaut, wir haben in sie investiert, nun wollen wir sie möglichst schnell in Betrieb nehmen. Business sei nun mal Business. Klar sei aber auch, so Gromov im russischen Fernsehen, dass man mit gegenseitigen Beschuldigungen keinen Schritt weiterkomme. Er mahnte mehr Pragmatismus bei allen Beteiligten an. Europa müsse sich in der Frage nach der Zertifizierung von Nord Stream 2 bewegen. Die Ukraine sollte die Transitgebühren zumindest für eine gewisse Zeit senken, damit es für Gazprom lukrativ ist, in den kommenden Monaten zusätzliche Volumen über die ukrainischen Pipelines zu pumpen. Und Russland sollte sich durchringen und zusätzliche Volumen für Europa bereitstellen. Das könne, so der Energieexperte, dann auch die Grundlage für weitere Verhandlungen sein.
Missbraucht also Gazprom in diesem Gasmonopoly seine Marktmacht? Ist Erdgas eine geopolitische Waffe? Das wurde ja eben zum Vorwurf erhoben im Beitrag. Russland spielt das runter und verweist darauf, die Lieferverträge einzuhalten. Aber da sagt die Internationale Energieagentur, Moskau könne in dieser Situation trotz alledem mehr machen, um die Verfügbarkeit von Gas in Europa zu erhöhen. Darüber wollen wir sprechen mit Kirsten Westphal. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Schwerpunkt globale Energiefragen. Frau Westphal, die Grünen, namentlich Annalena Baerbock, sprechen von Erpressung. Russland wolle über Gasknappheit erzwingen, dass Nord Stream 2 bald anläuft. Moskau dementiert. Ein gesteigertes Engagement Russlands ist da allerdings tatsächlich nicht zu erkennen, mehr Gas durch die Röhren zu schicken. Worum geht es dem Kreml dabei?
Gazprom und der Kreml nutzen natürlich jetzt die Situation zu ihren Gunsten. Und da spielen, glaube ich, drei Sachen hinein. Einerseits möchte Gazprom natürlich optimieren, nach Jahren der Verluste wirklich hohe Gaspreise rausholen. Zweitens ist es natürlich der Punkt, dass man wirklich nochmal strategisch das Ziel, was man mit der Nord Stream 2 hatte, jetzt auch wirklich umsetzen will, nämlich diese Pipeline in Betrieb zu nehmen. Naja, und drittens möchte der Kreml auch nochmal den Punkt setzen, um zu zeigen, wie wichtig Lieferungen aus Russland für die europäische Gasversorgungssicherheit sind. Gerade im Vergleich eben zu Lieferungen von verflüssigtem Erdgas aus den USA, was eben viel teurer kommt und auch nicht so zuverlässig, weil LNG-Lieferungen einfach dahin gehen, wo besser bezahlt wird. Und das ist im Moment Asien.
Also Sie sagen, die Situation spielt Russland in die Hände, weil man dann sagen kann, schaut, reserviert euch Gas aus Nord Stream 2 frühzeitig und langfristig, dann seid ihr abgesichert, dann habt ihr einen günstigen Preis und unterliegt keinen Schwankungen. Also so eine Art Werbeaktion für die beiden neuen Röhren.
Eine Werbeaktion, das ist schon eine sehr harte Werbeaktion. Ja, es ist einfach ein Zusammenkommen und Zusammentreffen ganz vieler unterschiedlicher Faktoren. Es ist in keinem Fall eine Situation, die Gazprom jetzt hätte alleine herbeiführen können. Wir hatten einen sehr, sehr langen Winter. Danach ist es sehr, sehr schnell sehr heiß geworden. Man hat überall Klimaanlagen angeschaltet, auch in Russland selber. Und jetzt hat man eigentlich eine sehr verknappte Situation auf dem europäischen Gasmarkt. Die hatte man so, ich möchte fast sagen, noch nie. Und strategisch ist es für Russland natürlich jetzt ein Geschenk, um Gazproms Pipeline Nord Stream 2 nochmal richtig zu promoten.
Aktuell muss Nord Stream 2 in Deutschland aber noch technisch abgenommen werden. Da werden gerade die Wände der Leitungen gescannt. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil der Zertifizierung. Da prüft die Bundesnetzagentur, ob die Rolle von Netzbetreiber und von Gaslieferant ausreichend getrennt ist. Denn beides macht ja Gazprom. Kann man diesen Prozess überhaupt beschleunigen?
Ich bin keine Juristin. Also das sind dann wirklich sehr, sehr detaillierte Fragen, die die Bundesnetzagentur zu entscheiden hat, wo auch das Bundeswirtschaftsministerium nochmal einen Bericht liefern muss. Aber nach allem, was ich mir angeschaut habe, ja, es ist ein Prozess, der länger dauert, der über mehrere Monate dauert. Und da kommen wir weit über den Winter hinaus, sodass da eigentlich keine schnelle Entscheidung zu erwarten ist.
Die Bundesnetzagentur hat dafür insgesamt 10 Monate Zeit und dann werden wir dann noch abhängiger vom russischen Gas?
Nein, also einerseits zeigt die jetzige Situation sowieso schon, welche große Rolle Gazprom und Russland für den Markt spielen. Und das ist einfach eine Folge der Geologie. Die Gasfelder sind da, wo sie sind. Hinzu kommen Norwegen und Algerien als Pipeline-Produzenten. Und dann werden eher Spitzen abgefedert durch LNG. Und an dieser Grundsituation wird sich nichts ändern.
Und man könnte nicht einfach bei Norwegen jetzt zum Beispiel mehr einkaufen, um an Russland vorbeizukommen?
Nö, da muss man sich auch noch mal genau angucken, wie Norwegen agiert. Also da haben wir auch im Frühjahr gerade weniger Lieferungen gehabt. Was aber auch damit zusammenhängt, dass wir noch Nachwirkungen der Corona-Situation haben. Das ist sicher ein Faktor, den man auch noch einpreisen muss. Zum einen, weil ganzen Produzenten eigentlich Wartungsarbeiten verschoben haben, also in diesem Jahr gemacht haben. Deswegen ist auch weniger geliefert worden über Pipelines und dann spielt die Corona-Pandemie natürlich nochmal rein, weil wir letztes Jahr wenig Nachfrage hatten und jetzt die Nachfrage in Asien extrem angezogen ist, womit keiner gerechnet hat. Also das spielt auch noch rein, warum wir jetzt so eine verengte Marktsituation haben.
Könnte denn der Schuss für Russland rein imagemäßig auch nach hinten losgehen, weil es sich eben nicht als verlässlicher Partner präsentiert und die Erzählung nicht mehr stimmt, dass Russland bei der europäischen Gasversorgung tatkräftig hilft?
Ja, der Schuss kann schon nach hinten gehen, weil natürlich wir jetzt auch eben diskutieren, kann Russland nicht liefern oder will Russland nicht liefern? Und beides ist ein bisschen schwierig, was das Vertrauen angeht. Also ich würde sagen, da ist das Vertrauen schon nochmal sehr erschüttert worden mit Blick auf Russland. Andererseits haben wir einfach geologische Gegebenheiten und werden weiter auf russisches Gas zurückgreifen müssen, weil mir das in der Diskussion auch sehr fehlt. Wir diskutieren so, als könnten wir Signale setzen. Wir ziehen im Moment extrem viel Gas. Wir brauchen letztendlich das Gas auch aus Russland und das ist so ein bisschen die Krux.
Dabei sollte fossiles Erdgas doch eigentlich sowieso in 20 Jahren komplett aus dem deutschen Energiemix verschwinden. Von der letzten Bundesregierung hieß es neulich noch, sie wolle Klimaneutralität schon ab 2045 statt bislang 2050. Wie passt dann dazu eine Pipeline, die genau dieses Erdgas nach Europa bringt, das wir doch eigentlich nicht mehr haben wollen?
Ja, wir haben eine Reihe von Pipelines, die uns Erdgas bringen, was wir eigentlich nicht mehr haben wollen, auch aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Aber die Realität sieht einfach anders aus. Das ist der Punkt. Also da finde ich, dass politische Rhetorik und Marktrealität extrem auseinanderklaffen. Wir haben im Moment sogar die Situation, dass Erdgas den höchsten Anteil am deutschen Energiemix hatte im ersten Halbjahr 2021 und einfach noch eine große Rolle spielt. Also wir reden rhetorisch schon über den Ausstieg aus dem Erdgas. Das kann ich aber rein an der Nachfragesituation im Moment gar nicht festmachen.
Beobachter gehen davon aus, dass der europäische Gasmarkt es mit weiteren Stresstests zu tun bekommen könnte, zum Beispiel bei Lieferausfällen oder Kältewellen. Womit rechnen Sie?
Also damit rechne ich auch. Vor allem wird der jetzt das bevorstehende Winter erstmal ein großer und spannender Stresstest. Und dann haben wir einfach eine Marktsituation, die eben sehr, sehr volatil ist. Und insofern muss man, glaube ich, sich die Situation jetzt schon nochmal genau angucken und fragen, was kann der Markt leisten und wo brauchen wir vielleicht wirklich nochmal ein Gegensteuern. Man könnte zum Beispiel sagen, man macht Verpflichtungen für Einspeicherungen. Die Gasspeicher werden dann so und so viel Prozent befüllt. Das ist natürlich ein Eingriff in den Markt. Das muss man sich sehr genau angucken. Aber man kann schon sehen, dass wir jetzt in gewissem Maß ein Versagen auch des Marktes sehen, weil wir ja wahrscheinlich in manchen Speichern nicht genug Kapazität haben.
Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik, herzlichen Dank für das Gespräch. Wie sich die aktuelle Krise auswirkt, bekommen wir dann wahrscheinlich spätestens im Januar und Februar zu spüren. Da gibt es dann hierzulande längere Kälteperioden. So richtig eisig wird es nun wieder bei John Krakauer. Er berichtet über eine Katastrophe auf dem Mount Everest. Er hat es inzwischen bis ganz nach oben geschafft.
Ich war ein paar Minuten nach Anatoli Bukreyev auf dem Gipfel angekommen, einem russischen Bergführer, der für eine kommerzielle US-amerikanische Expedition arbeitete. Und kurz vor Andy Harris, einem Bergführer, der wie ich dem von Neuseeland aus organisierten Team angehörte. Bukreyev kannte ich eigentlich nur flüchtig. Harris hatte ich jedoch näher kennengelernt und er war mir ans Herz gewachsen. Ich schoss kurz 4 Fotos von Bukreyev und Harris, die sich in Gipfelposen warfen, wandte mich ab und machte mich auf den Weg nach unten. Alles in allem hatte ich weniger als 5 Minuten auf dem Dach der Welt verbracht. Einen Moment später hielt ich kurz, um ein weiteres Foto zu schießen. Diesmal mit Blick hinab auf den Südgrat, die Route unseres Anstiegs. Ich stellte mein Objektiv auf ein paar Bergsteiger scharf, die sich dem Gipfel näherten. Da bemerkte ich etwas, das zuvor meiner Aufmerksamkeit entgangen war. Nach Süden hin, wo der Himmel noch vor einer Stunde strahlend blau gewesen war, waren der Pumori, die Amadablam und andere niedrigere Gipfel rund um den Everest von einer Wolkendecke überzogen. Später, nachdem 6 Leichen gefunden worden waren, nachdem die Suche nach 2 weiteren erfolglos abgebrochen werden musste, nachdem die erfrorene rechte Hand meines Teamgefährten Beck Weathers amputiert worden war, fragte sich jeder, warum, obwohl absehbar war, dass das Wetter sich zunehmend verschlechterte, schlugen Bergsteiger im Gipfelbereich die Warnzeichen in den Wind. Warum setzten erfahrene Himalaya-Führer den Aufstieg fort und führten einen Trupp relativ unerfahrener Amateure, von denen jeder satte $65.000 hingeblättert hatte, um sicher auf den Everest geleitet zu werden, in eine offensichtliche Todesfalle?
Ein Auszug aus In eisige Höhen über die Expedition des US-Journalisten und Bergsteigers John Krakauer. Sie hören H2 Kultur, der Tag, das große Bibbern, die Erdgaskrise. Und die bekommt aktuell am heftigsten Großbritannien zu spüren. Da zieht sich nicht nur ein kleinerer Energieversorger zurück, wie bei uns die deutsche Energiepool, wie im ersten Beitrag gehört, sondern da gehen reihenweise Anbieter pleite. Weil die Erdgaspreise auf der Insel seit Jahresbeginn um satte 250% gestiegen sind, die Anbieter diesen Preissprung aber nicht an die Verbraucher weitergeben können. Dafür sorgt ein Preisdeckel, eingeführt unter Theresa May. Sogar die Lebensmittelproduktion leidet. Das Fleisch könnte knapp werden und manch einer befürchtet schon einen Heat-Out, also den kompletten Ausfall der Wärmeversorgung. Nicht vertrauenserweckend ist da auch, was der britische Wirtschaftsminister beisteuert. Er räumte ein, einigen Familien drohe wohl bald die Wahl zwischen Heizen und Essen. Und diese Lage setzt nun auch Premier Johnson zunehmend unter Druck.
In den vergangenen Wochen ist der Widerstand erkennbarer geworden. Die Co-Chefin der schottischen Grünen, Lorna Slater, Mitglied der neuen Regierung, demonstrierte gegen die Erschließung eines neuen Ölfelds westlich der Shetlandinseln. Und auch die Klimaaktivistin Michaela Loach aus Edinburgh ging auf die Straße. In den sozialen Medien postete sie Videos von der Demonstration vor dem Gebäude der Verwaltung des Vereinigten Königreichs in Edinburgh. This new oil field could be catastrophic for the environment for so many different reasons. AktivistInnen hielten Schilder hoch. Darauf war zu lesen: Stop Cambo, das ist der Name des neuen umstrittenen Ölfeldes. Eines von insgesamt 18 Projekten, die die Ölindustrie gerne angehen würde. Eine Genehmigung, die die Regierung in London fällen muss, steht aus, könnte jederzeit erteilt werden. Wenn Cambo an den Start geht, werden dort 170 Millionen Barrel Öl gefördert. Das würde genauso viele Emissionen auslösen wie 16 Kohlekraftwerke, die ein Jahr lang laufen. Ein Desaster für unser Klima, sagt Philip Evans, Campaigner von Greenpeace. Die Nichtregierungsorganisation droht gegen die Genehmigung zu klagen, sollte diese erteilt werden. Greenpeace klagt bereits gegen eine andere Genehmigung. Dort sei nur geprüft worden, welche Auswirkungen die Bohrungen haben, die Förderung, nicht aber das Verbrennen des Öls. Eine Entscheidung in diesem Prozess steht aus, könnte weitreichende Folgen haben, sagt Philip Evans.
So we're arguing that the UK government is failing in its legal duty.
Wir argumentieren, dass die britische Regierung ihrer rechtlichen Verpflichtung, die Folgen der Entscheidung für die Umwelt zu prüfen, nicht nachkommt. Das könnte ein Präzedenzfall werden und bedeuten, dass es weitere Genehmigungen nicht geben
wird.
Die Auseinandersetzung um die Erschließung weiterer Ölfelder nimmt wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow Anfang November Fahrt auf. Die Regierung Johnson wirbt für ehrgeizige Zusagen der Regierungen weltweit. Genehmigungen für neue Ölfelder wären politisch kaum tragbar. Auf der anderen Seite erlebt Großbritannien gerade eine Krise am Gasmarkt. Die steigenden Preise haben dazu geführt, dass zahlreiche Vertriebsfirmen pleite gehen. Das Thema Versorgungssicherheit steht wieder auf der Agenda. Anfang September warnte der Branchenverband OG UK in einem Bericht:
Es gibt weiterhin den Bedarf, in neue Öl- und Gasförderung zu investieren, um die Versorgungssicherheit zu gewähren und die Wirtschaft zu stärken. Darauf kann die CO2-arme Wirtschaft der Zukunft aufgebaut werden.
Die Unternehmen argumentieren, dass das Vereinigte Königreich künftig noch stärker von Importen abhängig sein könnte. Greenpeace fordert einen Wandel für die Ölindustrie. Die Öl- und Gasproduktion soll nicht von heute auf morgen abgeschaltet werden. Wir verlangen nur, dass es keine neuen Förderprojekte geben soll. Und die Experten, beispielsweise von der Internationalen Energieagentur IEA, sagen, das sei auch nötig, damit wir unseren internationalen Zusagen zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles gerecht werden. Bis 2050 soll der Verbrauch an Gas und Öl im Vereinigten Königreich deutlich zurückgehen. Das sagen Experten voraus. Doch wie der Weg dahin gestaltet wird und wie viel Öl und Gas noch nötig sein werden, der Streit darüber ist in vollem Gange.
Aus London, Christoph Brössel. Die größte Handelskette Tesco warnt unterdessen vor Panikkäufen. Die könnten diesmal noch schlimmer ausfallen als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Lebensmittelversorgung stünde auf, Zitat, Messerschneide, zumal nun auch noch die Zapfsäulen leer bleiben. Viele Tankstellenbesitzer im Vereinigten Königreich können entweder nichts anbieten oder haben bereits beschlossen, es fehlt schlicht und ergreifend die osteuropäischen Lastwagenfahrer wegen der strengen Einwanderungsregeln nach dem Brexit. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema heute Abend, der Erdgaskrise. Da macht sich Europa große Sorgen, die wir besprechen mit Alexander Göbel aus dem Studio Brüssel. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Alex, dieser massive Erdgasengpass in Großbritannien in Sachen Versorgung und Preisexplosion, ist der auch in den Mitgliedsländern der Europäischen Union möglich?
Also der Preisanstieg, den merken wir in Deutschland und überall in der EU, genauso wie in Großbritannien auch. Es gibt viele Mitgliedstaaten, die da zunehmend nervös werden, zumal es wirklich widersprüchliche Einschätzungen darüber gibt, ob es eigentlich genug Gas gibt, das die EU bezieht. Die Bundesregierung jedenfalls sagt, ja, Russland halte sich da an Lieferverträge. Es stimmt aber auch, dass das auch ein echter Stresstest werden kann, zumal in einem möglicherweise kalten Winter. Man sollte sich eben nicht ausruhen, wenn man sagt, ja, wir haben ja noch eine Menge in unseren Speicherkapazitäten. Denn erstens sind viele Mitgliedstaaten ähnlich vom Erdgas abhängig wie Großbritannien. Und zweitens sind wir alle international vernetzt. Also die Folgen von einem Gaspreischaos, die wären letztlich auch in Deutschland spürbar.
Was hat denn Europa überhaupt in der Hand, um gegen Erdgaspreiserhöhung und Erdgasverknappung vorzugehen? Also was kann Brüssel der Abhängigkeit von Russland entgegensetzen? Gibt es da irgendeinen Hebel?
Ja, also auf EU-Ebene soll es eine Art Werkzeugkasten geben, der ist im Gespräch, aus dem die EU-Mitgliedstaaten dann schöpfen könnten, ohne die Richtlinien der EU für Energiemärkte zu biegen, also zum Beispiel eben auch Wettbewerbsfragen, die davon betroffen wären. Da will Brüssel, also die EU-Kommission in dem Fall, Rahmenbedingungen schaffen, auch um Preisanstiege abzufedern. Das ist sozusagen der Resilienzteil dieser Antwort. Mittel- und langfristig ist die Antwort aber klar, die EU muss und sie will ja auch ins Aktive kommen. Sie will handeln, so schnell wie möglich den Ausbau erneuerbarer Energie investieren, auch deshalb, weil man dann unabhängiger sein könnte und die Preise für Gas und Kohle weiter sinken. So weit ist man aber eben leider noch lange nicht.
Das wäre dann der Blick auf die Außenpolitik, aber wie sieht das innenpolitisch aus? Wie laut die Antworten in den einzelnen Mitgliedsländern selbst, denn keiner will explodierende Energiepreise. Zum Beispiel waren ja auch Unruhen befürchtet, analog der Gelbwesten.
Ja, genau. Also solche Unruhen kann und will sich auch politisch niemand leisten. Gelbwestenproteste wie eben in Frankreich, als die Regierung mal eben die Benzinpreise erhöht hat oder erhöhen wollte vielmehr, das will niemand in der EU. Also ich habe den Eindruck, die Regierungen, die verbiegen sich da gerade regelrecht. Italien zum Beispiel, das keine Atomkraftwerke mehr hat, das Energie teuer importieren muss, da macht Gas über 50% am Strommix aus. Im Norden wird Gas auch zum Heizen verwendet. Also Italien hat im Sommer schon einen Fonds aufgelegt, mehr als 1 Milliarde Euro drin. Jetzt sollen noch mal 4 Milliarden Euro draufkommen gegen diese hohe Belastung durch Gaspreise. Spanien senkt die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer. Die Regierung schöpft sogar Gewinne von Energieproduzenten ab, also von AKWs und Wasserkraftwerken. Da schimpfen manche schon von vorübergehender quasi Verstaatlichung. Und Spaniens Regierung steckt auch das Geld aus den Einnahmen von CO2-Zertifikatehandel in die Subvention von Strom aus Gas. Und Frankreich, ja, auch 10% Preissteigerung beim Gas, trotz der staatlichen Regulierung. Es gibt da sogenannte Energieschecks für ärmere Haushalte. Also das kostet alles Millionen und letztlich Milliarden, weil Gaspreise sozial, wirtschaftlich und damit eben auch politisch so ein heikles Thema sind.
Wenn nun aber das Ziel der EU-Kommission lautet, bald klimaneutral zu sein, war ein Kostenanstieg ja eingepreist, um den Druck zu erhöhen, auf Erneuerbare umzusteigen. Wenn jetzt aber gleichzeitig dieser Druck abgefedert wird, durch Schecks zum Beispiel, wie du sagst, dann verpufft doch der Effekt, oder?
Ja, genau, das ist das Problem. Also Regierungen versuchen, höhere Gaspreise irgendwie auszugleichen durch Subventionen, Steuersenkungen. Das ist zwar nachvollziehbar, es kann aber eben dann dieser sogenannte Nachfrageeffekt nicht greifen. Wenn fossile Energieträger nach und nach vom Markt verschwinden sollen, und die EU will das ja, dann müssen sie eben zwangsläufig teurer werden. Nur passiert das hier so schnell, dass Panik ausbricht. Und die Kettenreaktion ist eben, Subventionen stabilisieren den Preis, die Wirtschaft bleibt bei fossilen Brennstoffen und der Ausbau der grünen Energieträger kommt eben weniger schnell vom Fleck.
Es gibt inzwischen CO2-Zertifikate, weil Erdgas weniger emittiert als zum Beispiel Erdöl, steigen viele Industrien um. Und genau das treibt den Absatz und Verbrauch von Erdgas ja dann auch noch mal weiter insgesamt in die Höhe. Kann die EU dann überhaupt noch ihre Klimaziele halten? Ist das nicht Augenwischerei?
Also die EU spielt das jedenfalls runter und sagt, ja, diese hohen Preise hätten nichts oder nur wenig mit der Klimapolitik der EU zu tun. Der Anteil des Emissionshandels an diesen Preisanstiegen sei minimal. Und der zuständige Kommissar Frans Timmermans, der geht in die Offensive und der versucht auch diesen Preisanstieg beim Gas umzudeuten als Argument für den Green Deal der EU. Er sagt, wenn wir diesen Green Deal eben schon vor ein paar Jahren umgesetzt hätten, wären wir nicht in dieser Lage und müssten jetzt nicht zuschauen, wie die soziale Frage gegen die ökologische Frage ausgespielt wird. Also man kann eigentlich nur sagen, hätte, Fahrradkette dazu.
In der Europäischen Union sind die Gaspreise seit Jahresanfang um 170% gestiegen und die Strompreise steigen mit, weil der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Der Europäische Gewerkschaftsbund schätzt, dass 3 Millionen Menschen in Europa sich diesen Winter die Heizung nicht werden leisten können. Werden die Energiepreise zu einer sozialen Frage?
Also absolut, das sind sie auch schon. Wir haben ja die Gelbwesten genannt. Wenn es nur zu einem kalten und langen Winter kommt in weiten Teilen Europas, dann dürfte sich das Problem noch weiter potenzieren. Stichwort Heizen. Wenn Menschen frieren müssen, klar, dann ist das existenziell. Dann geht es erstmal weiter um die Frage, wie Klimaschutz dann noch bezahlt werden soll. Und das macht natürlich dann die Herausforderungen, die mit so einem Green Deal verbunden sind, also mit diesem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein als Kontinent, das macht diese Herausforderung natürlich noch größer, als sie eh schon sind.
Alexander Göbel aus unserem Studio in Brüssel, Dankeschön. Hoffen wir, dass wir im Extremfall in diesem Winter nicht im Kalten sitzen, wie manche warnen. Literarisch ist das bei uns nun aber schon mal und nochmal der Fall bei der Expedition auf den Mount Everest, die wir zusammen mit dem Autor John Krakauer ein letztes Mal unternehmen. Krakauer ist oben angekommen, der Abstieg beginnt, aber der Marsch hat Menschenleben gekostet.
Niemand kann die Bergführer der beiden beteiligten Gruppen befragen, denn beide Männer sind tot. Ich kann nur bezeugen, dass ich an jenem frühen Nachmittag des 10. Mai nichts bemerkt habe, was auf das Heraufziehen eines mörderischen Unwetters hingewiesen hätte. Für mein sauerstoffentleertes Hirn wirkten die Wolken, die über dem sogenannten Western Coombe, einem riesigen Gletschertal, aufzogen, harmlos, dünn und kaum der Beachtung wert. Ich war ziemlich beunruhigt, als ich mit dem Abstieg begann. Aber meine Sorge galt nicht etwa dem Wetter. Ein Blick auf meine Sauerstoffflasche zeigte, dass sie beinahe leer war. Ich musste runter, und zwar schnell. Als ich am Montagmorgen, dem 13. Mai, am Fuß des Kumbu-Eisfalls ankam, warteten Ang Tschering, Guy Cotter und Caroline Mackenzie unten am letzten Hang auf mich. Guy gab mir ein Bier, Caroline umarmte mich, und dann weiß ich nur noch, wie ich tränenüberströmt auf dem Eis saß, den Kopf in die Hände gestützt. Seit meiner Kindheit hatte ich nicht mehr so geweint. Ich war nun in Sicherheit und die ganze zermürbende Anspannung der letzten Tage fiel von mir ab. Ich weinte um die Kameraden, die ich verloren hatte. Ich weinte aus Dankbarkeit, am Leben zu sein. Ich weinte, weil es ein schreckliches Gefühl war, überlebt zu haben, während andere sterben mussten.
John Krakauer in eisige Höhen als Taschenbuch erschienen bei Piper. Sie hören H2 Kultur der Tag. Heute befassen wir uns mit der Erdgaskrise. Wir haben gehört im Laufe der Sendung, die Preise gehen durch die Decke. Russland hat seine Agenda. Es wird nicht genug geliefert. Manche fühlen sich deshalb auch ausgeliefert. Und das könnte sozialen Sprengstoff bergen. Weswegen nun auf einmal eine ganz andere Option wieder neu diskutiert wird. Die Atomkraft, die Angela Merkel ja hastig über Bord warf nach der Katastrophe von Fukushima vor 10 Jahren. Nun heißt es auf einmal von Merz und Laschet, wären wir damals doch besser aus der Kohle ausgestiegen und nicht aus der Kernkraft. Denn die ist wenigstens sauber und mit ihr ließen sich die Klimaziele einhalten. Was manche empört, ist für unsere Nachbarn in Frankreich völlig normal.
Frankreich setzt weiter auf die Atomenergie. Gut 70% des Stroms kommt nach wie vor aus Kernkraftwerken. Viele Franzosen sehen das ganz pragmatisch, wie der 27-jährige Maxence Leleu aus Paris. Ich denke, dass heute die Atomkraft in Frankreich absolut notwendig ist. Wir haben auch viele Kraftwerke. Das trägt auch zu unserer Unabhängigkeit bei von Ländern wie Russland oder anderen Ländern, was die Versorgung mit Elektrizität angeht. Unabhängig sein von anderen Ländern, das war auch die Devise aller Regierungen der Nachkriegszeit in Frankreich. Ob konservativ oder sozialistisch, keine hat jemals an der Kernkraft gerüttelt. Nach Schätzungen hängen an der französischen Nuklearwirtschaft über 2000 Unternehmen und insgesamt rund 200.000 Arbeitsplätze. Jetzt gibt es noch in Frankreich 56 Reaktoren. Die Organisation Negawatt, die für ihre fundierten Studien rund um das Thema Energie bekannt ist, zieht eine nüchterne Bilanz, was die Sicherheit angeht. Ihr Sprecher Yves Marignac. Die Bilanz fällt insgesamt nicht sehr beruhigend aus. Das Energieunternehmen EDF hat Probleme, die Anlagen zu warten und auf den neuesten Stand zu bringen. Der Zustand der Atomkraftwerke scheint sich im Moment eher zu verschlechtern. Für Greenpeace Frankreich stellt nach der Abschaltung von Fessenheim das Atomkraftwerk Tricastin in Südfrankreich das größte Sicherheitsrisiko dar. Nach Fukushima habe der Konzern EDF vor allem dort seine Sicherheitsstandards nicht verbessert, sagt Greenpeace-Sprecherin Cécile Genot. Die EDF ist völlig überfordert. Sie können die Atomkraftwerke nicht modernisieren, wie es notwendig wäre. Alles, was man sich nach Fukushima vorgenommen hat, wurde noch nicht umgesetzt. Wir sind sehr beunruhigt darüber, dass das Unternehmen EDF da so unfähig ist. Trotzdem prüft die französische Regierung schon den Bau weiterer Atomkraftwerke. Aber erst einmal muss Flamanville an den Start. Der Reaktor in der Normandie ist seit Jahren im Bau und immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Das AKW dort wird auch das Milliardengrab genannt, weil sich die Kosten für den Bau laufend erhöht hatten. Ende 2022 soll Flamanville endlich in Betrieb gehen, 10 Jahre später als ursprünglich geplant.
Christina Erdkönig aus Paris. Hierzulande ist Atomenergie allerdings viel nicht grün. Andererseits, es eröffnet sich kein rascher Ausweg. Der Ökostromanteil ist dieses Jahr sogar gesunken, zum Beispiel, weil die Frühjahrsstürme ausblieben. Deutschland muss sich aber schneller von Energieimporten lösen, muss sich unabhängiger machen von zwielichtigen Staaten, muss das Tempo der Klimawende erhöhen. Alles richtig, aber das dauert Jahre. Und bis dahin? Vielleicht doch Atomkraft? 6 deutsche Kernkraftwerke laufen noch und produzieren immer noch mehr Elektrizität als alle deutschen Solaranlagen zusammen. Jürgen Döschner ist Energieexperte der ARD. Herr Döschner, ist das also die Lösung, eine Renaissance der Atomkraft? Italien zum Beispiel verfügt darüber aktuell gar nicht, aber auch dort diskutiert die Regierung, in die Kernkraft wieder einzusteigen.
Ja, in der Tat, das hört man aus verschiedenen Ländern. Auch in Großbritannien arbeitet man ja an Plänen zum Neubau sogar von Atomkraftwerken, in den Niederlanden ebenfalls. Also diese Diskussion ploppt immer wieder auf, so gewiss wie der Frühling kommt, so kommt auch diese Diskussion. Aber in Deutschland haben wir das politisch entschieden, gemeinsam mit der Industrie. Und ich sehe eigentlich keine Mehrheit, die diese Entscheidung kippen will. Es gibt auch keinen rationalen Grund dafür. Diese alten Dinger noch viel länger laufen zu lassen, ist keine Option. Das haben wir gerade aus Frankreich gehört, je älter die werden, desto unsicherer. Und wenn man neue bauen will, dann hat man erstens ein Akzeptanzproblem, zweitens ein größeres Versorgungs- oder Entsorgungsproblem, genauer gesagt. Und man hat ein Zeitproblem, weil der Bau der neuen Atomkraftwerke, die wir momentan erleben in Finnland und in Frankreich, sich immer weiter verzögert. Nach 10 Jahren sind sie immer noch nicht am Netz.
Aktuell haben wir diese Erdgaskrise, wobei es gibt Erdgas und Erdgas. Flüssiges Erdgas macht einen geografisch unabhängig. Das wird verschifft, meist aus den USA, meist nach Asien, aber zum Beispiel auch nach Polen oder in baltische Staaten. Wäre das ein Weg, das auszubauen in Deutschland, um uns anders aufzustellen, ohne Russland?
Naja, wir sehen ja gerade an der Diskussion über die steigenden Erdgaspreise, dass das mit der Übergangsenergie Erdgas, dass diese Rechnung nicht unbedingt aufgeht. So wie irgendeine Störung des internationalen Erdgasmarktes vorkommt, so wie wir das jetzt gerade erleben, haben wir einen extrem steigenden Preis und das führt dazu, dass die Wirtschaft ins Stocken kommt und die Menschen das nicht mehr bezahlen können. Wir müssen Alternativen finden, die eben nicht so anfällig sind für solche Preisschwankungen, die auch nicht so abhängig machen von ausländischen Energielieferungen. Wir beziehen ja gerade beim Erdgas, genauso wie beim Erdöl oder auch bei der Steinkohle und dem Uran, zu 100% oder zu fast 100% unseren Energiebedarf aus dem Ausland. Und das wird sich oder würde sich durch die zunehmende Lieferung von Flüssiggas, sei es aus den USA, sei es aus dem arabischen Raum, würde sich das ja nicht ändern. Die Abhängigkeit bleibt. Es ist einfach nur eine physikalisch andere Form des Gasimports. Davon müssen wir wegkommen. Da ändert eben die Art des Imports nicht dran. Im Gegenteil, wir müssten ja zum Beispiel für den Flüssiggasimport müssten wir neue Erdgasinfrastruktur aufbauen, die es jetzt noch nicht gibt, sogenannte LNG-Häfen. Die müssten dann 30, 40, 50 Jahre laufen, damit sie sich amortisieren. Das will ja keiner und das kann keiner. Das stünde im Widerspruch zu den Klimazielen.
Jetzt haben wir aber das Problem, unser Energiehunger wird nicht so schnell zu stillen sein. Die Erneuerbaren kommen da auch nicht so schnell in die Gänge. Aber dann wächst auch noch der Bedarf, zum Beispiel durch die E-Mobilität. Wenn Europa jetzt schon so anfällig ist bei der Energieversorgung, wie bekommen wir das in Zukunft hin? Und zwar nicht, um schnell dann wieder irgendwo gegenzusteuern, sondern um das eben auch langfristig zu justieren.
Das geht im Grunde genommen nur mit einem gezielten, schnellen und aber auch durchaus mittelfristig und langfristig geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir sind ja weit hinter dem zurück, was wir mal gehabt haben. Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon gezeigt, dass es schneller geht. Dann wurde gebremst aus unerfindlichen Gründen. Wir haben die Technologie, wie zum Beispiel Photovoltaik oder Windkraft, die auch noch technologisch immer weiter entwickelt wird. Die Effektivität, die Ausbeute der Solaranlagen, die ist heute viel größer als zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren. Wir haben dazu die Speichertechnologie weiterentwickelt, sodass jeder auf seinem Haus, sei es ein Mietshaus oder auch ein Familienhaus, auch noch den Eigenverbrauch steigern kann, indem er sich einen Speicher in den Keller stellt. Das ist heute kein Hexenwerk mehr. Es ist auch nicht unbezahlbar. Da muss man die Strategie ändern. Man muss wesentlich mehr Tempo machen beim Ausbau der Erneuerbaren und auf der anderen Seite schneller raus aus den fossilen Energien, die ja heute noch mit subventionierten Kraftwerken oder Tagebauen den Erneuerbaren sogar noch Konkurrenz machen.
Was wir aktuell auf dem Gasmarkt erleben, ist das nun einfach die neue Normalität und man muss dann auch den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein einschenken und sagen, so einfach wird das nicht mit der Energiewende, so schnell geht das vor allen Dingen nicht und ja, es kommen auch enorme Kosten auf euch zu.
Ja, das Interessante und Verrückte ist ja jetzt bei dieser Gaspreisentwicklung, dass man den Menschen über Jahre hinweg und auch jetzt im Wahlkampf immer wieder Angst gemacht hat oder manche haben ihnen Angst gemacht, dass die Energiewende, dass der Klimaschutz so teuer werden würde. Und jetzt erleben sie, dass ausgerechnet die fossilen Energien oder ein Teil der fossilen Energie Preistreiber sind auf dem Energiemarkt. Und wir werden mit Preissprüngen in diesem Segment in Zukunft rechnen müssen. Und deshalb sind die Erneuerbaren nicht das Problem, sondern eigentlich die Lösung.
Der Energieexperte der ARD, Jürgen Daschner. Vielen Dank. Alles hängt mit allem zusammen. Das Gas weltweit wird knapp, ausgerechnet pünktlich zum Herbst, dem Beginn der Heizperiode. Und dafür gibt es viele Gründe weltweit. Wir haben heute Abend versucht, Ihnen nachzugehen. Vielleicht ist es ja ein Weckruf. Wir müssen uns besser aufstellen und nicht darauf vertrauen, dass das schon irgendwie von selber klappt mit der Energiewende. Das war HR2 Kultur, der Tag, das große Bibbern, die Gaskrise. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.